SWR Kultur. Gespräch.
Am Mikrofon ist Doris Maul. Mein Gast in diesem SWR Kulturgespräch ist heute Anna Staroselski. Sie ist Sprecherin der Werteinitiative Jüdisch-Deutsche Positionen, eines Vereins, dessen Ziel die Sicherung einer Zukunft von Juden in Deutschland ist. Außerdem engagiert sie sich als Vizepräsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Von 2020 bis 2023 war Anna Staroselski in der Jüdischen Studierendenunion aktiv, und zwar als deren Präsidentin. 2023 wurde sie vom Bündnis für Demokratie und Toleranz der Bundeszentralen für politische Bildung als Botschafterin für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Anna Staroselski.
Vielen Dank, hallo.
Frau Staroselski, die Aufzählung hat das im Prinzip schon gezeigt. Sie engagieren sich in sehr vielfältiger Weise gegen Antisemitismus und Extremismus und für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland. Wie sehr ist das nach dem brutalen Attentat der Hamas vom 7. Oktober zu einer echten Herausforderung geworden?
Ja, es ist auf jeden Fall zu einer großen Herausforderung geworden. Es ist eine Kraftanstrengung, die teilweise auch emotional sehr belastend ist. Nicht nur für mich, sondern für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland. Oftmals fragen sich Jüdinnen und Juden, insbesondere seit dem 7. Oktober, ob sie sich wirklich noch als Jüdinnen oder Juden öffentlich bekennen wollen, ob sie vielleicht gerade jetzt und deshalb ihre jüdischen Symbole aus dem öffentlichen Raum wieder zurücknehmen, vielleicht die Davidsternkette verstecken. Das gab es auch schon davor, weil der Antisemitismus in Deutschland nie weg war. Aber nach dem 7. Oktober haben wir nochmal eine ganz, ganz andere Dimension des Judenhasses in Deutschland erlebt. Und deshalb ist es natürlich eine Herausforderung, einerseits sozusagen sichtbar zu sein und andererseits auch zuzulassen, dass sich Jüdinnen und Juden eben nicht sicher fühlen und zurückziehen möchten.
Sie haben es jetzt selber schon angesprochen. Also eigentlich kann man gerade so die gegenläufige Tendenz beobachten, dass Juden und Jüdinnen eben versuchen, sich eher unsichtbar zu machen. Sie haben erwähnt, die Symbole, die dann nicht mehr getragen werden, Kette mit Davidstern. Sie selber, habe ich gelesen, sagen auch, dass sie sie nicht tragen, diese Kette, wenn sie in Wedding, Neukölln oder auch in Berlin-Gesundbrunnen unterwegs sind. Und sie haben offenbar selber auch in der Uber-App ihren Namen geändert.
Ja, das ist richtig, auch in sämtlichen Liefer-Apps, weil man sich einfach oft nicht sicher ist. Ich selbst hatte auch einen unangenehmen Zwischenfall bei einer Bolt-Fahrt. Da hatte ich auch ein Taxi bestellt und habe eine sehr unangenehme Fahrt erleben müssen, wo ich gesehen habe, dass bei dem Fahrer am Spiegel die Landkarte Israels mit Palästinafarben hing. Und sehr deutlich dadurch wurde, dass dieser Fahrer offensichtlich das Existenzrecht Israels nicht anerkennt. Und als ich beim Aussteigen ihn darauf hingewiesen habe, hat er mich beleidigt. Und man muss auch sagen, dass man gemerkt hat, dass viele Jüdinnen und Juden sich gerade auch in Taxis in Großstädten nicht mehr sicher fühlen. Wenn sie am Telefon sind zum Beispiel und über jüdische Themen telefonieren, wird oft auch der Begriff Israel geändert durch ein anderes Land zum Beispiel. Oder man verwendet inzwischen leider auch schon Codes, wenn man über jüdische Themen im öffentlichen Raum spricht. Und das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung.
Und bedenkliche Entwicklung, ja. Die Geschäftsführerin der Beratungsstelle OFEC, die auf antisemitische Gewalt und Diskriminierung spezialisiert ist, hat den Überfall der Hamas als, Zitat, schwerste Traumatisierung der jüdischen Bevölkerung seit der Gründung des Staates Israel bezeichnet. Selbst im eigenen Zuhause nicht sicher zu sein, das sei das jüdische Trauma, die jüdische Angst schlechthin, hat sie gesagt. Haben Sie neben diesem Vorfall, den Sie eben geschildert haben, noch weitere antisemitische Anfeindungen erlebt, also real oder im Netz, Sie persönlich?
Ja, natürlich. Also ich habe sämtliche sogenannte Shitstorms erlebt, wo ich massenweise im Minutentakt Hassnachrichten erhalten habe. Es gab Accounts aus, ja, ich würde sagen, dem islamistischen Spektrum, die auf mich hingewiesen haben, die mich diffamiert haben, wonach ich eben so diese massenhaften Nachrichten, Bedrohungen, Beleidigungen erhalten habe. Es gab kurzzeitig auch ein Fake-Account, der von mir erstellt wurde auf der Plattform X, ehemals Twitter, wo in meinem Namen unfassbare Lügen und Beleidigungen und rassistische Sachen veröffentlicht wurden und dagegen konnte ich überhaupt nichts unternehmen.
Weil aufgehängt an Dingen, die Sie gemacht oder gesagt haben?
Nein, einfach mein Name, mein Bild wurde verwendet und es wurden Aussagen getätigt und es war ein Parodie-Account, der über einige Monate da aktiv war im Netz und dagegen war tatsächlich nicht mal rechtlich was zu machen. Das ist natürlich auch eine zusätzliche psychische Belastung, weil gerade als Sprecherin eines Vereins mir auch sehr wichtig ist, dass wir ganz klar uns im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen und absolut sämtliche rassistische, antisemitische und sonstige diskriminierende Beleidigungen und Äußerungen ablehne und dass dort dann jemand meinen Namen missbraucht, um eben sich antidemokratisch und wirklich beleidigend zu äußern. Das setzt einem natürlich sehr zu. Und natürlich dann auch im öffentlichen Raum hat man eben gesehen, wie, also ich selbst habe das auch mitbekommen, wie Fuck Israel gerufen wurde oder gerade nach dem 7. Oktober in den ersten Wochen es ja viele Demonstrationen gab, auf denen antisemitische Äußerungen getätigt worden sind und teilweise sogar der Mord an Juden zelebriert wurde.
Und in Ihrem persönlichen Umfeld, also in Ihrem Freundeskreis, dieses Thema Traumatisierung, eben psychologische Belastungen, wie nehmen Sie das wahr?
Also OFEC, die Beratungsstelle für Betroffene antisemitischer Gewalt, ist auch in meinem persönlichen Freundeskreis sehr gefragt. Also die Anfragen an die Beratungsstelle haben sich versiebenfacht und zu einer bestimmten Zeit sogar verzehnfacht. Das Angebot ist sehr, sehr gefordert in der jüdischen Community und seit dem 7. Oktober ist für Jüdinnen und Juden, ich würde sogar sagen weltweit, einfach eine andere Welt Realität. Und der 7. Oktober war ein Trauma, ein zusätzliches neues Trauma, was ganz Israel, aber eben auch die jüdische Welt sehr, sehr erschüttert hat. Und das ist ein Trauma, was sich forttragen wird und es ist ein historisches Ereignis, an das man erinnern wird. Und wir müssen auch dazu sagen, dass die Folgen des 7. Oktober ja immer noch stattfinden. Erstens natürlich die über 130 Geiseln, die immer noch in Gaza in Gefangenschaft gehalten werden und dann die psychische Belastung, die einerseits die Angehörigen oder betroffenen Überlebenden des 7. Oktobers in sich tragen, aber eben auch Jüdinnen und Juden, die seither enormen antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt sind. Gerade in Deutschland im Netz auch, aber auch an den Universitäten, auch im öffentlichen Raum. Also
da werden wir auch sicherlich noch im Laufe dieser Sendung weiter drauf eingehen. Lassen Sie uns an dieser Stelle mal auf Ihre Biografie blicken. Also Sie sind 1996 in Stuttgart geboren. Ihre Eltern kamen als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit? Sie sind 28 Jahre alt, also gab es vor knapp 30 Jahren auch schon Beschimpfungen auf dem Schulhof wie du Jüdin oder ähnliches?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich sogar an eine Zeit, dass ich meinen Eltern den Vorwurf gemacht habe, warum sind wir Juden? Ich will nicht jüdisch sein, weil ich den Eindruck hatte, auch im Klassenzimmer, damals sogar durch eine Lehrerin, als Jüdin markiert worden zu sein. Ich bin als Einzige sozusagen auf diese weiterführende Schule gegangen. Das war eine tolle Schule, ein super Umfeld. Ich will das gar nicht irgendwie
Gymnasium
schlecht reden.
Oder wie?
Genau, Fanny Leicht Gymnasium. Aber natürlich auch dort gab es antisemitische Vorfälle und Äußerungen. Und diese eine Szene hat eben für mich vieles verändert, weil das war sozusagen der Beginn der weiterführenden Schule. Und dann wurde vorgelesen im Unterricht, wer in welchen Religionsunterricht geht. Und bei mir wurde dann laut im ganzen Klassenzimmer gesagt, jüdischer Religionsunterricht. Und dann war ich auf einmal die Jüdin im Raum und ich konnte mir das gar nicht irgendwie aussuchen, ob ich selber drüber sprechen möchte oder nicht. Und dann kam natürlich irgendwie blöde Witze und Beleidigungen und Kinder sind oft einfach gemein, ja, das muss man sagen. Und dann gab es aber auch später dann einige Situationen eines Mitschülers, der mich auch explizit antisemitisch gemobbt hat. Das ist eine Erfahrung, die alle jüdischen Kinder in Deutschland machen. Das muss man sagen. Die erste antisemitische Erfahrung macht man unbedingt leider im Schulraum, im Schulkontext. Und ich kann sagen alle, weil jüdische Kinder, mit denen ich gesprochen habe und meine Mitschüler, ich kenne keine einzige jüdische Person, die keine antisemitische Erfahrung an der Schule gemacht hat.
Also bei Ihren Eltern in der Ukraine war es ja wohl so, dass deren Eltern wiederum Ihnen gesagt haben, erzähl bloß nicht, dass du jüdisch bist, weil eben die Juden und Jüdinnen zu Sowjetzeiten massiv diskriminiert und antisemitisch beschimpft wurden. Haben Ihr Vater oder Ihre Mutter das auch noch zu Ihnen gesagt, obwohl es dann ja hinfällig war, nachdem diese Lehrerin Sie gewissermaßen so geoutet hat?
Also meinen Eltern war es wichtig, dass wir wissen, dass wir Juden sind und dass wir darüber lernen. Deswegen war es ihnen auch wichtig, dass wir in die Gemeinde gehen und dass wir über unsere jüdische Tradition lernen, weil sie eben nicht die Möglichkeit hatten in der Sowjetunion. Dort war Religion grundsätzlich, wurde das abgelehnt und Jüdinnen und Juden hatten das nochmal besonders schwer. Daher war das quasi ein Anliegen, irgendwie die jüdische Tradition wieder in die Familie zurückzubringen. Und meine Eltern haben mir nicht gesagt, dass ich mein Judentum verstecken soll, sondern im Gegenteil, sie fanden es gut, wenn ich mich bestärkt fühle, auch offen mit meiner jüdischen Identität und mit Tradition umzugehen. Für mich war das aber erst ein Prozess, dass ich dahin gekommen bin, zu sagen, hey, ich bin stolz auf meine jüdische Identität und ich liebe das Judentum und die jüdische Gemeinschaft und es gibt so viele schöne Dinge, die man zelebrieren kann und über die man sich freuen kann. Jüdische Philosophie ist wahnsinnig inspirierend und interessant. Und das musste ich erst lernen.
Wann war das dann soweit? Weil Sie hatten ja gerade noch erwähnt, dass Sie Ihre Eltern beschimpft oder angeschrien haben. Warum sind wir Juden? Wann war es dann soweit, dass Sie das tatsächlich akzeptieren konnten und sogar im positiven Sinne?
Ja. Also das war natürlich so die Zeit der Pubertät, sage ich mal, wo man sich ja als Mensch auch selbst kennenlernt. Und ich muss sagen, einen großen Teil hat dazu auch die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland beigetragen, weil das die Organisation ist, die jüdischen Kindern, Jugendlichen Programme anbietet, wo man aus ganz Deutschland zusammenkommen kann und Sommerferien, Freizeitlager und auch am Wochenende immer wieder die Möglichkeit hat, mit anderen jüdischen Jugendlichen zusammenzukommen und eine Freude an der jüdischen Tradition zu entwickeln. Und das war unglaublich bestärkend und schön. Und vor allen Dingen hat man sich dann nicht mehr allein gefühlt. Heute würde man sagen, das war ein Safe Space, der dort jüdischen Kindern und Jugendlichen ermöglicht wurde. Und das war eine sehr, sehr wichtige Phase.
Und heute, welche Rolle spielen da jüdische Bräuche und Riten noch in Ihrem Alltag, also so jetzt?
Ja, eine sehr wichtige Rolle. Also ich feiere alle jüdischen Feiertage mit meiner Familie zusammen, mit Freunden. Ich lade auch oft selbst zu Schabbat und anderen Feiertagen ein. Wir haben jetzt erstes jüdische Fest Pessach gefeiert. Das sind 8 Tage lang, wo man auf Gesäuertes verzichtet und davor viel Zeit verbringt, das Haus zu putzen, sauber zu machen, um sich vorzubereiten auf dieses Fest. Und es ist auch eines der schönsten jüdischen Feste, weil es dort tatsächlich um die Weitergabe der Tradition von Generation zu Generation geht. Da gibt es sozusagen einen Abendablauf. Es gibt so eine Art geschriebenes Programm, wo tatsächlich jeder Familienangehörige eine Rolle auch einnimmt. Und da fragt mal der Großvater eine Frage und dann muss das jüngste Kind am Tisch ein Lied singen und man hat viel Interaktion und es geht tatsächlich darum, über seine Geschichte zu lernen und die weiterzugeben.
Also das prägt nach wie vor Ihr Leben, haben Sie jetzt gerade geschildert. Aber Sie haben dann auch sehr früh begonnen, sich politisch zu engagieren. Im Alter von 16 Jahren sind Sie im Jugendrat der Stadt Stuttgart aktiv geworden und haben auch schon sehr früh angefangen, im jüdischen Gemeindeleben der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs sich zu betätigen. Wie kam es zu dieser Politisierung? War das gekoppelt irgendwie?
Also ich hatte schon immer ein politisches Interesse. Das war auch eines meiner Lieblingsfächer in der Schule, weil mich immer beeindruckt und begeistert hat, wie eine Gesellschaft funktioniert und dass jeder Mensch seinen Beitrag leisten kann, um das Zusammenleben auch positiv verändern zu können. Das fand ich richtig großartig. Ich mochte es auch, Verantwortung zu übernehmen, auch im Klassenzimmer als Klassensprecherin zum Beispiel. Und der Jugendrat war quasi die erste politische Erfahrung, die ich gemacht habe, wo man gewählt wird von Schülerinnen und Schülern in seinem Stadtteil und dann quasi in dieses Jugendparlament hineingewählt wird und damit ja auch eine politische Verantwortung übertragen bekommt. Und wir haben viele Programme organisiert, haben mit dem Gemeinderat zusammen gesprochen und die Interessen von Schülerinnen und Schülern vertreten. Und damit habe ich eben auch gelernt, wie faszinierend und wie wichtig politisches Engagement sein kann und das Einbringen in der jüdischen Gemeinde. Das war quasi auch etwas zurückgeben, das ich aus der Gemeinde bekommen habe und diese Bestärkung in der jüdischen Identität, das wollte ich eben diesen jüdischen Kindern auch zurückgeben und auch ihnen Kraft geben. Und das habe ich dann auch nach Berlin mitgenommen und hier mich dann weiter quasi politisiert und politisch eingebracht.
Also Sie haben sich weiter politisiert, in der Tat. Sie beschreiben sich selber als Zionistin. Was heißt das für Sie?
Zionismus ist der Begriff, der die jüdische Selbstbestimmung, Emanzipation eigentlich erklärt. Und mir ist das sehr, sehr wichtig. Deswegen bezeichne ich mich auch selbst so, weil ich überzeugt bin davon, dass Israel ein Dekolonialisierungsprojekt ist und kein Kolonialisierungsprojekt, weil Zionismus erklärt, dass die Rückkehr von Jüdinnen und Juden in ihre Heimstätte ist und dass Jüdinnen und Juden ein Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverteidigung haben.
Und damit stehen Sie sozusagen konträr zu den Einstellungen der postkolonialistischen Richtung, die sagt, Israel sei durchaus ein Kolonialstaat, da würde Apartheid betrieben etc.
Naja, es geht nicht unbedingt um eine Opposition dazu, sondern es geht um die Richtigstellung. Denn das ist ja der Vorwurf, der gemacht wird, dass Juden angeblich als weiße, privilegierte Menschen in ein Land gekommen wären und dort die Menschen vertrieben hätten. Es gab Vertreibungen, das ist richtig, aber Juden haben schon immer in Israel gelebt. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, schon in der Antike gab es jüdisches Leben in Israel. Wenn man auch nach Jerusalem geht, sieht man Überbleibsel jüdischen Lebens in Israel und in Jerusalem. Deshalb ist eben der Vorwurf des Kolonialismus gegenüber Jüdinnen und Juden in Bezug auf Israel einfach faktisch falsch. Und der Zionismus wird leider fälschlicherweise als eine Form von nationalistischem Extremismus ausgelegt. Und mir geht es eben darum, diesen Begriff Zionismus wieder zurückzubringen zu dem, für was er wirklich steht, und zwar jüdische Emanzipation, Selbstbestimmung.
Der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhn, der ja in diesem Jahr mit dem Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet wurde, der beschreibt den Zionismus als unvereinbar mit humanistischen Werten und plädiert dafür, die Staatlichkeit Israels neu zu denken. Also ein Zeitgenosse fern jedes Ideologieverdachts, würde ich sagen. Wie kommentieren Sie dieses sein Plädoyer?
Also das, was er sagt, ist einfach falsch. Weil wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Verfassung Israels, als der Staat Israel gegründet wurde, steht dort geschrieben, dass unabhängig von Religion, unabhängig von Herkunft, alle Menschen gleiche Rechte genießen sollen in Israel. Und das wird auch gelebt. Und deshalb ist diese Markierung und Umdeutung von Zionismus leider eine Entwicklung, die man immer mehr feststellt. Und deswegen ist es gerade wichtig, nochmal zu betonen, worum es eigentlich beim Zionismus und worum es eigentlich bei der Staatsgründung Israels und bei dem heutigen jüdischen Staat wirklich geht.
Wir wollen hier jetzt auch keine Diskussion führen, ob tatsächlich das, was in der israelischen Verfassung steht, auch den Palästinensern und Palästinenserinnen gewährt wird, die in Ost-Jerusalem zum Beispiel leben.
Dazu will ich schon sagen, also ich meine, wenn wir uns die letzte Regierung Israels anschauen, da gab es ja auch arabische Menschen, die in der Regierung des Landes waren. Es gibt am obersten Gerichtshof arabische Menschen, es gibt Richter, es gibt Ärzte und 20% der israelischen Bevölkerung sind arabische Menschen, die ein Wahlrecht haben, die wählen gehen und die gleichermaßen Rechte genießen. Was in der Westbank oder in anderen Teilen nicht Israels ist, darüber kann man diskutieren. Aber in Israel, Staatsbürger haben alle gleiche Rechte und auch die arabischstämmige Bevölkerung.
Vielleicht dann noch ganz kurz, der Omri Böhm, der geht ja noch weiter, also das auszuformulieren, was er auch damit meint, die Staatlichkeit Israels neu zu denken. Er vertritt die Idee einer bundesstaatlichen Föderation auf dem Gebiet des heutigen Staates Israel. Da müsse es eine gewisse Trennung geben, sagt er, aber auch eine gemeinsame Verfassung mit gleichen Rechten. Solange die Menschen nicht gleiche Rechte bekommen, solange wird es keinen Frieden geben. Hat er da recht?
Also das ultimative Ziel muss natürlich eine Zwei-Staaten-Lösung sein. Und die Unabhängigkeitserklärung Israels, die jetzt quasi Verfassungscharakter hat, dort steht festgeschrieben, dass alle Menschen auf dem Gebiet gleiche Rechte haben müssen, dass man Religion frei ausüben kann. Wir haben auch gesehen, wie in den letzten Monaten, auch noch vor dem 7. Oktober, Menschen immer wieder auf die Straße gehen, demonstrieren gehen. Wir sehen, dass Israel eine Demokratie ist und die einzige Demokratie nach wie vor im Nahen Osten. Klar ist, es muss eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Das wird die langfristige Perspektive sein müssen.
Ich wollte die Ideen von Omri Böhm an dieser Stelle in unser Gespräch einbringen, weil ich sie einfach bedenkenswert im wahrsten Sinne des Wortes finde. Also deswegen habe ich das getan. Aber lassen Sie uns vielleicht jetzt zurückkehren zu dem, worüber wir eingangs gesprochen haben, nämlich den Antisemitismus, der enorm zugenommen hat seit dem 7. Oktober. Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Meron Mendel, fordert Definitionsschärfe in Sachen Antisemitismus und plädiert auch dafür, Werkzeuge zu erarbeiten, um den Antisemitismus, aber auch falsche, wie er es sagt, Antisemitismusvorwürfe zu entlarven. Also welche Werkzeuge gegen Antisemitismus brauchen wir?
Wir haben ein ganz klares Werkzeug gegen Antisemitismus, und zwar die sogenannte IRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus. Der wesentliche Aspekt dieser IRA-Definition ist, dass sie eben auch israelbezogenen Antisemitismus benennt und erklärt. Es gibt in den Beispielen den sogenannten Verweis auf die 3D-Regel, die erklärt, was man mit israelbezogenem Antisemitismus meint. Bei der 3D-Regel geht es quasi um die Dämonisierung Israels, die Delegitimierung Israels und das Anwenden von doppelten Standards. Um das mal klarer zu machen, Dämonisierung Israels bedeutet, dass man Israel, aber auch Israelis oder jüdische Menschen in einen Kontext mit Israel setzt und Israel als beispielsweise Apartheidstaat diffamiert, dass es ein Staat ist, von Unmenschen regiert, also auch eine Entmenschlichung an der Stelle hier beim Thema Dämonisierung. Delegitimierung ist das Aberkennen des Existenzrechts Israels. Es wird beispielsweise nicht in den Blick genommen, dass die Staatsgründung Israels sich auch auf eine UN-Resolution bezieht, dass es internationale Anerkennung für den Staat Israel gibt und dass es vor allen Dingen auch ein Selbstbestimmungsrecht der Völker gibt. Doppelte Standards, ein gutes Beispiel dafür ist das Gremium der Vereinten Nationen und ja, der Umgang mit Israel im Vergleich zu anderen Staaten, und zwar echten Terrorregimen wie beispielsweise dem Iran oder Russland, das den Angriffskrieg gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Was auch auffällig war, dass Israel oder die israelische Regierung verglichen wurde mit Terrororganisationen wie der Hamas. Wenn man das anwendet auf Israel, dann sieht man, dass dort eine Schieflage aufzufinden ist und doppelte Standards angewendet werden. So, wenn diese drei Komponenten in einer Äußerung auftreten, dann gibt es sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Wenn man Demonstrationen macht gegen Israel, aber tot den Juden ruft, dann ist das israelbezogener Antisemitismus. Und letzter Punkt dazu, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, die antisemitische Vorfälle dokumentiert, hat festgestellt, dass der überwiegende Teil nach dem 7. Oktober von antisemitischen Vorfällen dem israelbezogenen Antisemitismus zugeordnet werden.
Ausgangsfrage war, welche Werkzeuge gegen Antisemitismus brauchen wir? Und da haben Sie gesagt, wir haben ja die IRA-Definition. Aber nun kann man ja nicht so eine Definition hochhalten. Welche Werkzeuge darüber hinaus brauchen wir? Die BDS-Resolution des Bundestags hat offenbar auch nicht wirklich geholfen. Also die sich gegen diese anti-israelische Boykott-, Disinvest- und Sanction-Bewegung richtet. Antisemitismusbeauftragter, den gibt es, einen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung und auch der Länder. Den Antisemitismus gibt es trotzdem.
Das ist richtig. Also da muss man auf vielen Ebenen aktiv werden. Ich würde nicht sagen, dass die Mechanismen, die man etabliert hat, nicht wirksam sind. Ich glaube, dass sowohl die Antisemitismusbeauftragten auf Bundes- und auf Länderebene sehr effektiv sind und eine sehr wichtige Arbeit leisten. Ich glaube auch, dass die Resolution des Deutschen Bundestages in Bezug auf BDS sehr, sehr wichtig war. Denn seither im Zusammenhang mit dieser Resolution ist das Engagement oder die Aktivitäten von BDS in staatlich finanzierten Orten nicht mehr möglich. Und das ist natürlich schon sehr wichtig. Die IRA-Definition ist deshalb auch ein wirksames Mittel, weil die Bundesregierung und der Bundestag sie anerkannt haben und weil man in der Justiz auch damit arbeiten kann. Und das bedeutet, wenn es zu antisemitischen Vorfällen kommt, man tatsächlich unter der Prämisse von der IRA-Definition beispielsweise auch juristisch gegen entsprechende Taten oder Äußerungen vorgehen kann. Wichtig ist aber, dass man einerseits natürlich politisch an der Stelle konsequent bleibt und dass die Justiz und die Strafbehörden entsprechend agieren und konkret auch gegen antisemitische Vorfälle und Personen, die antisemitische Taten begehen, dass man auch gegen sie konsequent vorgeht.
Sie sind aktiv in der Werteinitiative Jüdisch-Deutsche Positionen. Was passiert denn von der Seite? Was machen Sie ganz konkret? Welche Aktionen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also unsere Aufgabe ist, für die Sicherung einer jüdischen Zukunft einzustehen. Das bedeutet, wir sind viel im Austausch mit den jüdischen Gemeinden im Bund, mit den jüdischen Organisationen, dem Zentralrat der Juden, arbeiten auch mit anderen Partnern viel zusammen, um einen vernetzten Ansatz sicherzustellen. Wir klären auf über Antisemitismus und die Lage von Jüdinnen und Juden in Deutschland und wir appellieren an die Politik, wo es Handlungsbedarf gibt.
Also in Veranstaltungen oder in welcher Form klären Sie auf?
Also einerseits in Veranstaltungen, in öffentlichen Diskussionen. Wir entwickeln Positionspapiere, die man öffentlich auch einsehen kann auf unserer Webseite, wo wir Maßnahmen an die Politik beispielsweise vorschlagen und sagen, wie man zu agieren hat oder aus unserer Sicht, was an der Stelle sinnvoll wäre. Wir haben auch Seminare organisiert für junge Jüdinnen und Juden zusammen mit anderen Partnern, um auch das Engagement junger jüdischer Menschen zu stärken, dass sie sich einbringen in der Gesellschaft, dass sie mutig sich äußern und laut sind. Und da möchten wir sie auch bestärken und ihnen auch an der Stelle unser Netzwerk zur Verfügung stellen und ihnen Einblick zu geben in politische Arbeit.
Jetzt haben Sie selber diesen Fokus der Arbeit eben auf junge Juden und Jüdinnen erwähnt. Wir beide haben ja mal eine Sendung zusammen gemacht, ein SWR2-Forum zum Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das war 2021. Und da haben Sie ganz dezidiert darauf hingewiesen, dass junge jüdische Menschen nicht immer nur auf den Holocaust angesprochen werden wollen. Ist es möglich, den Holocaust aus Ihrer Identität als junge Jüdin in Deutschland auszuklammern?
Nein, natürlich nicht. Also wichtig ist zu sagen, dass um die 90% der Jüdinnen und Juden in Deutschland Wurzeln in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion haben. Entweder selbst dort geboren sind oder Nachkommen sind von Menschen, die eben aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion stammen. Das bedeutet auch, dass man an vieler Stelle einen anderen Blickwinkel auf den Holocaust und die Shoah hat. Denn viele Großeltern waren nicht in erster Linie Opfer in Deutschland, sondern haben sogar vielleicht mitgekämpft in der Roten Armee. Das heißt, man hatte in vielen Familien eine andere Perspektive auf die Shoah und auf den Holocaust, wie er in Deutschland vor allen Dingen stattfand. Dennoch ist das natürlich für die gesamte jüdische Welt das erschütterndste Ereignis der Geschichte. Das ist keine Frage. Und natürlich prägt das die Identität von Jüdinnen und Juden. Und natürlich hält sie das auch besonders wachsam, wenn man Antisemitismus erfährt oder erlebt, hört, mitbekommt. Und das ist nicht wegzudenken. Aber was eben sehr wichtig ist, dass man sich mit den Gegenwarten von Jüdinnen und Juden und mit ihren Lebensrealitäten auseinandersetzt. Das ist auch ein Anspruch, den damals sozusagen die Jüdische Studierendenunion und noch heute hat und eben wir als Werteinitiative auch.
Jetzt haben Sie selber schon das Stichwort geliefert, dass Sie eben fordern, dass wir Deutsche Nicht-Juden und Jüdinnen uns mit den Lebensrealitäten der Juden und Jüdinnen, die in Deutschland leben, auseinandersetzen sollten. Wenn man das jetzt mal nimmt und die Tatsache, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung Sie das, Zitat, prominenteste Gesicht der jungen jüdischen Generation in Deutschland genannt hat, entspricht das Ihrem Selbstverständnis? Also sehen Sie sich als Vorkämpferin, als Repräsentantin der jungen jüdischen Menschen, die hier in Deutschland leben?
Ich glaube, es gibt viele mutige Jüdinnen und Juden in Deutschland, die sich diesem Kampf gegen Antisemitismus und für die Zukunft von jüdischem Leben in Deutschland einsetzen. Ich fühle mich natürlich geehrt, dass das Engagement gesehen wird. Aber ich will noch mal eine Sache an der Stelle ganz klar sagen. Wir haben vorhin gesprochen über den 7.10. und den Einschnitt und die Traumata, die es seither in der jüdischen Community gab. Und sehr, sehr viele jüdische Menschen fragen sich ernsthaft, ob sie eine Zukunft sehen in Deutschland. Deswegen ist unser Anspruch als Werteinitiative zu sagen, wir wollen eine jüdische Zukunft in Deutschland sichern, gerade ziemlich fragil. Weil ich auch in Stuttgart, als ich zuletzt dort zu Besuch war und mit Menschen aus der Gemeinde gesprochen habe, erfahren habe, dass selbst Menschen, die für mich immer so als mutige Vorkämpfer und inspirierende Personen galten, dass sie zu mir gesagt haben, sie haben zum Beispiel die Mezuzah von ihren Tourposten abgenommen. Also diese kleine Gebetskapsel, die man eigentlich an jedem jüdischen Zuhause am Eingang findet. Und ich weiß auch aus meinem persönlichen Umfeld, dass Menschen sich ein zweites Standbein im Ausland aufbauen, ob in der Schweiz oder in England oder auch in Israel. Ich habe in meinem persönlichen Freundeskreis einige, die schon Deutschland verlassen haben, nach Israel gegangen sind. Und ich weiß von einigen, die gerade dabei sind, das in Angriff zu nehmen und aus Deutschland auszuwandern. Und deshalb ist die Situation, in der wir uns gerade befinden, einfach wirklich eine sehr, sehr historisch entscheidende. Und wenn wir an die Politik herantreten und sagen, dass sich jetzt etwas ändern muss und dass es jetzt akuten Handlungsbedarf braucht und dass es wichtig ist, über Antisemitismus zu sprechen und ihn anzuerkennen und das wirklich ernst zu nehmen, dann bedeutet das, dass es wirklich darum geht, ob es noch in 15, 20 Jahren jüdisches Leben in Deutschland geben wird oder ob man dann über Stolpersteine spricht, über die Geschichte von Jüdinnen in Deutschland und ob man in der Regel leere Synagogen vorfindet. Das ist ein Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden.
Also habe ich Sie richtig verstanden, dass es eben auch gerade junge Juden und Jüdinnen sind, die das überlegen, ob sie tatsächlich noch bleiben oder beziehungsweise die eben schon gegangen sind?
Auch junge. Also ich würde sagen, das kann man nicht unbedingt nur auf eine Personengruppe reduzieren. Menschen, die schon Familie haben und Kinder haben, die fragen sich, will ich wirklich meinem Kind diesem Hass hier aussetzen? Junge Jüdinnen und Juden, die vielleicht gerade ihr Studium abschließen, fragen sich, ob sie eine richtige Wahl des Studiums gewählt haben, ob man international sozusagen auch vielleicht die Möglichkeit hat, Fuß zu fassen. Und ja, der Blick richtet sich tatsächlich auch außerhalb Deutschlands. Und das ist eben wirklich gerade eine ganz entscheidende Zeit.
Haben Sie sich das auch schon gefragt?
Ich habe mich das auch schon gefragt.
Aber Sie sind noch zu dem Entschluss erstmal gekommen, dass Sie bleiben.
Mein Eindruck ist, dass es wichtig ist, dass man versucht, alles zu tun, dass eine Zukunft von Jüdinnen und Juden in Deutschland gesichert ist. Und weiter noch, der Kampf gegen Antisemitismus ist kein oder nicht nur ein Kampf von Jüdinnen und Juden im Sinne von Minderheitenschutz, der geführt werden muss, sondern Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was bedeutet, dass Antisemiten immer auch ein Problem mit unserer freiheitlich-demokratischen Verfassung haben, mit dem, wie wir zusammenleben, wie wir uns vorstellen, dass wir zusammenleben wollen. Viele Antisemiten benutzen in ihren Ideologien Verschwörungsmythen. Sie wollen ihre Eigenverantwortung abgeben und suchen sich irgendjemand anderes als Sündenbock, der verantwortlich ist für die Misere ihres Lebens. Deswegen ist Antisemitismus ein grundsätzlich demokratisches Problem. Mhm. Und Jüdinnen und Juden sind natürlich die ersten Adressaten von Antisemitismus, ja. Aber Jüdinnen und Juden sind auch diejenigen, die eben aufgrund von Geschichte einen Sensor haben und ein Verständnis davon haben, was jetzt gerade demokratiegefährdend tatsächlich ist, wenn es mit Antisemitismus eben einhergeht.
Da stecken jetzt noch so viele Themen drin in dem, was Sie eben gesagt haben. Also zum einen, Sie waren Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion, sind noch vernetzt mit der Hochschulszene. Dann, welche Rolle spielt die deutsche Politik bislang? Darauf sollten wir schauen. Und dann haben Sie jetzt von Antisemiten gesprochen, immer so mit einem allgemeinen Wort. Aber Antisemitismus ist ja auch noch ausdifferenziert. Rechter Antisemitismus, linker Antisemitismus. Also zunächst mal für die Frage zu der Situation an den deutschen Hochschulen. Da gab es diesen Vorfall, der jüdische Student der FU Berlin, Lahav Shapira, ist im Februar 2024 zwar nicht in der Uni, sondern auf offener Straße in Berlin-Mitte, aber von einem palästinensischen Kommilitonen angegriffen worden. So schlimm, dass er dann schließlich mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht werden musste. Was hören Sie über die Situation an deutschen Hochschulen und die Situation von jüdischen Studierenden?
Also die Situation an den Hochschulen ist so dramatisch, wie es nie zuvor war. Und zwar gerade wegen des israelbezogenen Antisemitismus. Es gibt viele Chatgruppen. Lahav Shapira wurde, bevor er angegriffen wurde, in einem dieser Chatforen als Jude sozusagen schon markiert. Er hat sich zwar an der Uni vorab auch eingebracht, wollte auf das Leid der Geiseln aufmerksam machen und hat Plakate an der Uni aufgeklebt, aufgehangen von eben den entführten Geiseln. Und er wurde wurde dort dann im Nachgang in diesen Chatforen diffamiert. Sein Bild wurde geteilt, es wurde auf ihn aufmerksam gemacht. Das heißt, der Kommilitone, der ihn angegriffen hat, kannte ihn deshalb. Und ihn anzugreifen, weil er sich eben gegen Judenhass engagiert und für das Zurückbringen der Geiseln, das ist wirklich ein sehr, sehr dramatischer Fall gewesen. Aber darüber hinaus wurde eben auch berichtet von jüdischen Studierenden, ja auch in meinem Umfeld, ich studiere ja auch noch, dass auf dem Weg zur Mensa antisemitische Flyer ausliegen oder es Poster gibt im Uniraum, im Klassenzimmer eine Stimmung herrscht, die bedrückend ist. Nicht nur jüdische Studierende, sondern auch solche, die zum Beispiel sich mit dem Staat Israel solidarisieren, trauen sich oft nicht mehr irgendwas zu sagen, weil sie Angst haben, diffamiert zu werden. Es ist oft einfach eine beängstigende Situation, wo einige Studierende auch schon vom Campus weggeblieben sind, weil sie gesagt haben...
Also auch für Sie? Also Sie sagten ja gerade, Sie studieren auch noch, Sie studieren Geschichtswissenschaft, richtig?
Ich studiere Geschichte, ja. Für mich, ich würde sagen, ich bin ein bisschen in einer anderen Situation, weil ich mich von Anfang an quasi öffentlich dazu positioniert habe. Und ich gehe auf Demonstrationen, ich spreche öffentlich. Aber mir ist auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es viele Jüdinnen und Juden gibt, die eben nicht darüber selber sprechen wollen. Ich wurde ja auch von einigen Medien darum gebeten, an Studierende zu vermitteln, die über ihre Fälle berichten sollen. Und sie wollen das nicht. Sie haben Angst. Sie möchten nicht erkannt werden. Sie möchten nicht selber darüber erzählen, weil es ihnen einfach einerseits unangenehm ist, weil sie nicht wiedererkannt werden wollen und weil sie wirklich Angst um ihre Sicherheit haben. Zu der Frage vorab, vielleicht würde ich gerne aufgreifen, wo Sie meinten, ich spreche allgemein von Antisemiten. Das ist ja die Besonderheit daran, dass Antisemitismus man natürlich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten vorfinden kann. Natürlich gibt es den rechtsextremen Antisemitismus, den Post-Shoah-Antisemitismus, der quasi noch Früchte trägt von dem Nationalsozialismus und dem Dritten Reich und Menschen noch immer die Shoah leugnen. Es gibt diesen rechten und rechtsextremen Antisemitismus. Es gibt aber auch den linken Antisemitismus, der jetzt zugenommen hat in letzter Zeit. Es gibt den islamistischen Antisemitismus und es gibt eben auch einen Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft, der eben auch bereit ist, Verschwörungserzählungen aufzugreifen. Das haben wir zum Beispiel während der Corona-Pandemie ganz stark gesehen. Und das, was aber all diese Antisemiten, woher sie auch kommen, verbindet, ist der Hass gegen Juden. Das ist eben, warum ich von Antisemiten spreche, weil sie sich eben in Punkten auch einig sind.
Und dennoch bedarf es ja dann wiederum, und damit hätten wir die Brücke geschlagen zur Politik, bedarf es einer differenzierten Reaktion auf diese unterschiedlichen Erscheinungsformen. Und da vertreten Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, im Hinblick auf islamischen oder muslimischen Antisemitismus eine sehr rigide Position, Sie selber. Sie fordern, dass Migranten und Migrantinnen mit antisemitischer Gesinnung die Einbürgerung verweigert wird. Wie soll das aussehen? Ein Gesinnungstest bei der Einreise?
Also im Moment...
Stimmt nicht?
Nein, also es geht darum, dass wenn Menschen in Deutschland leben, sich alle an die Regeln halten müssen. Vor allen Dingen sollte man sich an das Grundgesetz halten und sich mit den Werten identifizieren. Das ist wichtig. Das betrifft nicht nur muslimische Menschen oder wo auch immer man herkommt, sondern das ist die Regel, die für alle gilt. Auch Rechtsextremisten oder deutsche Bürger, die unsere demokratischen Werte ablehnen, auch die sollen gesetzlich und juristisch strafrechtlich bestraft werden. Das sollte klar sein.
Aber die aus dem rechten Milieu kommen, die leben ja vielfach schon hier.
Ja, also ein Mensch, der nach Deutschland kommt, hat sich an die Regeln in Deutschland zu halten. Das ist auf jeden Fall meine Meinung und Position und dazu stehe ich. Aber was eben wichtig ist, ist auch zu sagen, dass bei dem Antisemitismus in Teilen der muslimischen Community, dass in den meisten Fällen auch Menschen sind, die schon seit Generationen in Deutschland leben. Das sind deutsche Staatsbürger, unabhängig davon, welchem Glauben sie angehören. Und das ist auch egal. Es ist natürlich eine Form von Antisemitismus, die auch mit Überzeugungen dieser Form einhergeht, ja. Und mit der muss man dann auch speziell umgehen und vor allen Dingen muss man auch eben Antisemitismus aus Teilen der muslimischen Community ansprechen, um einen Umgang damit zu finden, das stimmt. Aber ja, Menschen, die nach Deutschland kommen und extremistisches, antisemitisches Gedankengut haben, sollen nicht Staatsbürger werden, ja.
Kommen wir jetzt mal zur Politik und wie die deutsche Politik auf dieses Problem, dieses Riesenproblem, dieses dramatische Problem des Antisemitismus in all seinen Varianten reagiert. Es hat ein bisschen oder sogar ziemlich lange gedauert, bis die deutsche Regierung reagiert hat. Dann von Bundeskanzler Olaf Scholz gab es zunächst nicht wirklich eine umfassende Reaktion. Es gab dann diese Videobotschaft von Vizekanzler Robert Habeck, knapp 4 Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten, in der er ganz eindeutig sagt, Antisemitismus sei in keiner Form zu tolerieren, für religiöse Intoleranz sei kein Platz in Deutschland. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also zunächst in den ersten Tagen und Wochen nach dem 7. Oktober hat man auf jeden Fall wahrgenommen, dass die Politik an der Seite Israels steht und den Terror der Hamas absolut verurteilt und auch bereit ist, gegen Antisemitismus in Deutschland endlich was zu tun. Es hat tatsächlich so den Eindruck gemacht, als würde es endlich mal nicht mehr nur bei den Lippenbekenntnissen bleiben, sondern als gäbe es einen politischen Willen, aktiv zu werden. Es gab dann am 7. November im Deutschen Bundestag 2 Anträge, die Schutz jüdischen Lebens zum Inhalt hatten. Ein Antrag war von den Ampelparteien und einer von der CDU-CSU-Fraktion. Die waren inhaltlich sehr, sehr stark mit sehr vielen Maßnahmen, um die 50 Maßnahmen jeweils in beiden Anträgen, wo erstmals Antisemitismus tatsächlich als Querschnittsthema verstanden wurde, wo es um bildungspolitische Fragen ging, sicherheitspolitische, innenpolitische, außenpolitische, entwicklungspolitische, also tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellte Anträge. Und dann sollte es darum gehen, eine gemeinsame Resolution mit Maßnahmen zu verabschieden. Das ist jetzt über 5 Monate her und es ist nichts mehr passiert. Und es ist sehr, sehr bedauerlich, dass der Bundestag es nicht schafft, jetzt gemeinsam Maßnahmen zu beschließen, um in dieser akuten Situation wirklich zu reagieren.
Frau Staroselsky, wir können in diesem SWR-Kulturgespräch nicht über den Krieg in Gaza sprechen. Und damit auch über die Politik der israelischen Regierung. Und wir machen das im Bewusstsein, das möchte ich nochmal betonen, dass Sie als in Deutschland lebende Jüdin eben gerade nicht verantwortlich sind für das, was die Netanjahu-Regierung macht. Wie stehen Sie zu der Politik Benjamin Netanjahus seit dem 7. Oktober? Sie schmunzeln. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum.
Ja, weil Sie haben es ja richtig gesagt. Ich habe nichts zu tun mit der israelischen Regierung. Ich habe kein Wahlrecht. Ich finde, dass Israel das absolute Recht hat, sich gegen Terror zu verteidigen. Dass es wichtig ist, dass die Hamas zerstört wird, damit es nie wieder zu ähnlichen Angriffen kommt. Israel ist in einer Region umgeben von nicht unbedingt freundlich gesinnten Nachbarstaaten. Wobei man auch sagen muss, dass es gut war zu sehen, dass es ja auch Staaten gab, die die Raketenangriffe Irans mit abgewehrt haben.
Israel Jordanien zum Beispiel, ja. Genau.
Ich bin kein Freund und Fan von Benjamin Netanyahu. Ich finde es sehr schön zu sehen, dass in Israel sehr viele Menschen auch demonstrieren für den Erhalt der Demokratie im Land. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, die Hamas zu zerstören und dass es das Leid in Gaza gibt, ist sehr bedauerlich, es ist sehr schrecklich. Es sind schmerzhafte Bilder, die man dort sieht. Kein Kind sollte das erleiden, was dort gerade passiert. Wichtig ist aber an der Stelle klarzumachen, dass die Hamas die Organisation ist, die verantwortlich ist für das Leid und dass dieser Krieg beendet sein könnte, wenn die Geiseln freigelassen würden und wenn die Hamas, eine Terrororganisation, sich ergibt. Stattdessen benutzt aber die Hamas die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschilde und das Sterben der eigenen Bevölkerung ist ihnen nicht zu schade, um diesen politischen Kampf gegen Israel zu führen.
30.000 Menschen, mehr als 30.000 Menschen sind
genau
gestorben.
Und darunter wurde nicht identifiziert, wer und wie viele davon Terroristen waren und sind. Laut israelischen Angaben sei wohl irgendwie 1/3 oder die Hälfte davon etwa sollen Terroristen gewesen sein.
Gut, dass
sein.
Sie gesagt haben, nach israelischen Angaben, ja. Weil das kann man ja wirklich nicht beweisen.
Richtig, aber auch die 30.000 kann man auch nicht unabhängig überprüfen. Deswegen, das mit den Zahlen ist auch ein Problem. Aber wir wünschen uns natürlich, dass dieser Krieg vorbeigeht, dass es nicht noch mehr zu Menschenleid kommt. Und gleichzeitig muss gesagt werden, dass die Hamas von Anfang an verantwortlich war und ist für diesen Krieg, dass Israelis diesen Krieg nicht wollen, dass sie in Frieden und Freiheit leben wollen, sowie die ja leider zu Tode gekommenen jungen Menschen, die auf dem Nova-Festival in Israel einfach das Leben, die Freiheit und freie Liebe gefeiert haben und von Terroristen entweder ermordet oder entführt worden sind. Und das darf einfach nicht vergessen werden.
Zum Schluss, was wünschen Sie sich für die politische Zukunft von Israel und den Palästinensern und Palästinenserinnen?
Ich wünsche mir, dass in der Region Menschen in Demokratie und Freiheit leben können, dass alle frei sind von Terror. von Gewalt, von Hass. Demokratie und Freiheit hat so viele unglaublich schöne Vorteile und Seiten und das steht jedem Menschen zu, das zu genießen.
Und welche Zukunft wünscht sich Anna Staroselsky für ihr eigenes Leben? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, Sie sind 28 Jahre alt, das heißt, da ist noch sehr viel Gestaltungsspielraum.
Aktuell wünsche ich mir, dass wir in Deutschland sicherstellen können, dass jüdisches Leben lebendig, selbstbewusst und friedlich stattfinden kann, dass es kein jüdisches Kind mehr gibt, das Angst haben muss, angegriffen, angefeindet zu werden. Das ist übrigens der Grund, warum ich mich angefangen habe, bundesweit politisch einzubringen, weil ich Begegnungen hatte mit jüdischen Kindern, die mir erzählt haben, dass in ihrem Freundeskreis sie nicht erzählen, dass sie Juden sind. Und das hat mir das Herz gebrochen. Und ich wünsche mir, dass wir an den Punkt kommen, wo auch verstanden wird, dass Antisemitismus nicht nur ein Problem von Jüdinnen und Juden ist, kein Minderheitenproblem ist, sondern dass es uns alle betrifft, wie es mit dem demokratischen Zustand unserer Gesellschaft aussieht.
Im SWR-Kulturgespräch war das Anna Staroselsky, die Sprecherin des Vereins Werteinitiative Jüdisch-Deutsche Positionen und Vizepräsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Liebe Frau Staroselsky, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Am Mikrofon war Doris Maul.